Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin bei superlevel.de und heute ist das Trio im Finale einmal komplett vor dem Mikrofon, um über ein ziemlich heiß diskutiertes Spiel zu sprechen, und zwar Hitman Absolution. Und dazu begrüße ich den guten Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und den guten Manu. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der reckt und streckt er sich noch. Hitman, ich leite mal ganz kurz ein, ist eine berühmt-berüchtigte Spieleserie über einen Serienkiller. Obwohl eigentlich schon einen professionellen Serienkiller, wenn man so möchte, der allerdings im Auftrag einer Organisation Aufträge für Morde annimmt, und diese muss man als Spieler ausführen. Und es wurde damals, als das erste Teil rauskam, im Jahr 2000, schon heiß diskutiert. Und mit jedem weiteren Teil gab es immer wieder eine neue Diskussion, muss es denn so ein Spiel geben über einen Auftragskiller? Und auch mit Tipps in Hitman Absolution, was Ende letzten Jahres rausgekommen ist, wurde nochmal eine Debatte losgetreten, als die Entwickler einen ziemlich heiklen Trailer rausgetreten haben. Das hat quasi mal den Eingang diese ganze Sexismus-Debatte nochmal so schön entfacht. Und naja, wir reden heute aber tatsächlich mal nur über das Spiel, nicht über die Debatte und auch nicht über die ganzen Probleme drumherum. Und jetzt muss ich mal in die Runde fragen, wer hat das denn schon durchgespielt?
Ich habe das schon durchgespielt. Als einziger, oder? Wenn ich es...
Ja.
Ja? Okay.
Also ich habe es fast durchgespielt. Ich bin irgendwie so im letzten zwei Drittel. Und das ist halt einfach eins dieser Spiele, wo man immer wieder Missionen neu startet, weil man immer einen besseren Score machen muss. Und jetzt, du als Einziger, du hast ja durch. Was ist denn so dein Gesamteindruck?
Ich bin sehr zwiegespalten. Also ich finde das Spiel an sich total toll. Also gefällt mir richtig gut. Ich mag auch diesen Trash-Stil. Also das ist ja wirklich, das ist ja feinster Trash, was die da machen. Also das ist ja alles so klischeehaft und alles so der texanische Waffenhersteller, der immer mit weißem Glitzeranzug und Cowboyhut rumläuft und immer mit seinem Yeeha. Das ist ja, das könnte man ja so fast nehmen und als irgendwie Tarantino oder Rodriguez-Film verfilmen. Und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und auch die Spielart, ich bin so ein Schleicher, das macht mir total viel Spaß. Also es war zuletzt bei Dishonored. Das ist daran so lustig, weil...
Ich bin so ein Schleicher. Klingt wie so ein leiser Furz oder so.
Nee, ein leiser, also ein Schleicher, das ist halt, in Bayern sagt man das für einen leisen Furz. Ich wusste jetzt nicht, dass das auch geläufig ist.
Aber ich fand es lustig, die Vorstellung, wenn du sagst, ich bin ein Schleicher, dann hatte ich halt genau dieses Bild mit dir in Lederhosen. Und auf einmal rümpfen alle die Nase.
Ja. Oh, jetzt bin ich hellwach.
Nein, ich bin ein Anhänger von Schleichspielen. Und da kommt man ja wirklich, bei Hitman ist ja perfekt dafür geeignet. Also man kann sich natürlich durchballern, wenn man das mag, aber ich finde, sein Reiz entfaltet das Spiel aus meiner Sicht erst so richtig, wenn man eben versucht, alles wirklich unbemerkt zu machen. Und wenn man dann wirklich manche Missionen auf absurdeste Weisen löst. Also erst als Polizist sich verkleidet, dann irgendwo reinschleicht, dann innen eine irgendwie Portiersuniform annimmt, um dann irgendwie in ein oberes Stockwerk von einem Hotelgebäude zu kommen und dann oben wieder als jemand anders irgendwie weiter zu schleichen. Und man nimmt während einer Mission quasi drei verschiedene Tarnidentitäten an und entkommt dann am Ende ungesehen. Und ich finde, nur dann macht das Spiel für mich so richtig Spaß.
Dieses befriedigende Gefühl, wenn man ein Level geschafft hat, ohne erwischt zu werden und alles nach Plan funktioniert, das hat schon was sehr Erhebendes, finde ich. Also das kriegen diese Schleichspiele schon sehr, sehr, sehr gut hin. Aber ich finde, das hält sich dann auch immer die Waage mit den starken Frustmomenten, wenn man dann halt doch irgendwie wieder in den Sichtradius reingelaufen ist oder irgendwas nicht so ganz klappt. Ich habe so ein bisschen das Problem damit, dass man dann immer so verführt ist, eigentlich müsste man nochmal neu laden, weil eigentlich macht es viel mehr Spaß, wenn man nicht erwischt wird. Andererseits ist es dann aber auch wieder so ein arger Verlust, wenn man dann wieder den halben Level nochmal neu spielen muss. Und so diese Mischung aus, eigentlich ist es ein Trial-and-Error-Spiel, man wird auch eingeladen, viel zu experimentieren. Bei diesem Hitman finde ich, wie schon lange nicht mehr. Man hat ja zigtausend Möglichkeiten, irgendwas zu machen, und das Spiel belohnt ja auch alle möglichen Varianten mit In-Game-Achievements. Und andererseits habe ich aber auch immer wieder so dieses Problem, so, ah, oh Mann, ich will mich jetzt hier nicht durchballern und den Rest, weil dann ist es wieder rum zu einfach, wenn man dann einfach halt die Gewalt anwendet, dann macht es irgendwie auch gar keinen Spaß. Man wird ja auch bestraft dafür.
Ja, aber da komme ich gleich zu meinem ersten großen Kritikpunkt. Und zwar das, was du sagst, man wird für alles belohnt und für alle Möglichkeiten, die man entdeckt. Und das finde ich eben immer so ein bisschen schade, wenn man nämlich am Ende wirklich unentdeckt durchgekommen ist und dann auch noch einen Unfallmord herbeigeführt hat. Also das heißt, es wird dann nicht mal als Mord gekennzeichnet oder festgehalten, sondern es wird dann einfach als Unfall, weil du es geschafft hast, zum Beispiel einen irgendwie so in ein Stromkabel zu schubsen oder dass er irgendwo lang geht und abstürzt und dann denken alle, es war ein Unfall und es kommt nicht mal raus, dass es ein Mord war. Und wenn man das dann geschafft hat und dann kommt am Ende die Missionsbesprechung und dann siehst du, bam, 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 irgendwie 11 Sachen nicht erreicht. So, und dann fühle ich mich, da kommt bei mir überhaupt gar kein Belohnungsgefühl auf, weil mir das Spiel quasi vorwirft, dass ich die anderen 12 Lösungswege nicht benutzt habe. Und
ja,
das finde ich total nervig. Und auch so dieses, hey, du hast in dem Level von 15 Waffen hast du nur 2 gefunden. Und wie findet man die Waffen? Man geht rum und hebt sie auf. Aber Entschuldigung, also ich bin jetzt kein ausgebildeter Profikiller, aber ich würde jetzt mal sagen, für einen Profikiller ist das ganz schön dämlich, bei einem Tatort rumzulaufen und alle Waffen, die da rumliegen, anzufassen.
Ja, das habe ich auch ein Problem damit mit dem Spiel, aber dann habe ich mir gedacht, ja Gott, scheiß drauf. Das ist halt wirklich für die Mehrfach-Durchspieler wie Thorsten, schönen Gruß an dieser Stelle, der das Spiel quasi exzessiv zelebriert und alle Möglichkeiten in so einem Level auch auskosten will und das Spiel halt wirklich 100-mal spielt und den Level immer mehr optimiert. Und diese Schleichpassagen dann halt wirklich bis zur Perfektion treibt. Also ich glaube, für diese Art von Spieler ist es auch gemacht. Man muss sich, glaube ich, damit abfinden, wenn man es einfach nur normal spielt, in Anführungsstrichen, dass man halt sagt, okay, das war jetzt mein Weg und dafür habe ich halt die und die und die Achievements bekommen. Weil so schlimm ist es ja nicht, wenn du jetzt irgendwelche Waffen nicht freigeschaltet bekommst oder irgendwelche Ingame-Punkte nicht erreichst.
Es gibt ja, wir können ja an dieser Stelle ein konkretes Beispiel benennen. Und zwar gibt es 2 Chinatown-Missionen in dem Spiel. Lass uns mal über die erste Chinatown-Mission reden. Da geht es darum, dass du den sogenannten King of Chinatown erledigen musst. Das ist irgendwie so ein Typ, der ziemlich viel rumschreit, eine schon etwas höhere Position hat und du kriegst den Auftrag, ihn zu töten. Und du kannst im Prinzip viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten suchen, um ihn zur Strecke zu bringen. Und dann gibt es zum einen, kannst du sein Essen vergiften, zum anderen kannst du sein Auto in die Luft sprengen, während er drin sitzt natürlich oder davor steht, dann kannst du ihn einfach in eine Grube schmeißen. Da ist irgendwo so eine Grube offen, wo, glaube ich, die Kanalisation oder irgendwie so ein Kabelschacht offen steht. Oder du kannst ihn natürlich auch einfach erschießen oder ihm folgen und ihn in der dunklen Gasse erdrosseln und so weiter. Und das sind jetzt hier schon 5 Möglichkeiten und ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr. Und das alles in einem Level. Und ich finde also die Kritik, die ihr jetzt gerade sagt mit den Waffen, es macht stellenweise, ist es wirklich total Banane. Zum Beispiel, man erledigt irgendwie ein Gegner, also man schafft es irgendwie, einen auszunocken und dann lässt er natürlich seine Waffe liegen und das fällt irgendwie niemanden auf. Also es fallen erst irgendwie nur Körper irgendwie auf, aber keine Gegenstände, die Wachen oder zum Beispiel Polizisten irgendwie haben fallen lassen. Bei anderen Sachen macht es aber Sinn. Zum Beispiel gibt es dann in der zweiten Chinatown-Mission an einer Stelle Rattengift, das so an einem Stand irgendwie rumsteht, so wenn man dahinter sich schleicht und mal so rumguckt. Und das macht natürlich Sinn, dass der Agent, der Profikiller, das jetzt nicht irgendwie mit dabei hat, sondern dass er das auf dem Weg findet. Deswegen hält sich das stellenweise schon irgendwie die Waage, finde ich.
Ja, absolut. Ja. Also ich muss auch sagen, diese Kritik, die ich jetzt da anbringe, das ist schon alles, wie man so schön sagt, Kritik auf hohem Niveau. Also ich habe das mit Freude durchgespielt und mir hat es auch immer großen Spaß gemacht, diese verschiedenen Lösungswege auszuprobieren und zu erforschen. Ich hatte dann eben nur nach der Mission immer so ein bisschen.
Das ist so ein psychologisches Ding.
Ja, einfach, genau. Ne?
Also du kriegst so den Belohnungsscreen, du siehst deinen Highscore, den du eigentlich hast und du kannst dich gar nicht so richtig über die Punkte freuen, weil viel mehr aufleuchtet, was du nicht geschafft hast.
Ja.
Das ist einfach nur so eine Darstellungssache.
Das nervt mich eigentlich so ein bisschen, weil ich finde dieses Arcadige mit den, für jede Aktion gibt es Punkte, beziehungsweise keine Punkte, wenn du irgendwas besonders gut machst, kriegst du irgendwie einen Punktemultiplikator, das sind ja so ganz klassische arcadige Merkmale und das, finde ich, passt überhaupt nicht zu dem total ernsten, düsteren, zynischen Setting von dem Spiel.
Ja, aber es passt wieder zu dem Trashigen, was du auch gesagt hast, also ich habe auch erst gedacht, so wie passt das zusammen, so diese düstere Hitman-Welt und dann eben für alles Punkte kriegen und auf Highscore-Jagd wirklich zu gehen. Aber wie du es gesagt hast, dadurch, dass das ja, die Story ist ja wirklich Banane, so das ist ja,
Ja, sie ist nicht Banane, das ist sie nicht. Sie ist schon sehr, sie ist schon in sich irgendwie stimmig und auch sehr gut erzählt, aber sie ist halt Trash. Also das, also ich sag jetzt mal, ein Inglourious Basterds von Tarantino ist ja auch irgendwie Trash. Also das ist ja keine ernstzunehmende historische Aufarbeitung oder so, sondern eigentlich eine relativ blöde, sehr klischeebehaftete, mit albernen Charakteren bestückte Story, aber trotzdem ist sie irgendwie in sich stimmig und spannend.
Ja, also was ich damit meinte, ist, ich sitze jetzt nicht dran mit abgekauten Fingernägeln und will wissen, wie jetzt die Story weitergeht, sondern die Story ist für mich hier so ein Vehikel, um der Weg ist das, also um den Weg zu erfahren, so, ja? Um den Weg zu wie bei Tarantino halt auch. Also der Weg ist das Ziel. Ich schaue mir das nicht an, weil am Ende irgendwie der Mega-Twist kommt, sondern weil der Weg dahin spaßig ist und das halt einfach so die Geschichte trägt. Die begründet eigentlich bei Hitman meiner Meinung nach nur, dass ich jetzt halt an der Lokalität X bin.
Ich muss aber sagen, dass jetzt gerade bei Absolution, das hatte ich bisher eigentlich nur bei dem zweiten Teil, den fand ich von der Geschichte auch ganz gut, aber bei Absolution war ich emotional schon deutlich involvierter irgendwie, als ich das eigentlich erwartet hätte. Also es gibt da eine Stelle und hier eine kleine Spoilerwarnung, das ist glaube ich die fünfte Mission oder so oder die vierte. Da kommst du in so ein Waisenhaus rein, wo zum Glück keine Kinder mehr drin sind, denn in der darauffolgenden Szene werden wirklich sämtliche Insassen dort drin erschossen, inklusive aller Schwestern. Und dann stehst du da als Hitman und sollst eigentlich um die Leute herumschleichen, aber du bist immer wieder versucht, einfach alle umzunieten, weil dich das so wütend macht. Also, weil du siehst, du wartest da wirklich durch Hallen voller Leichen durch und denkst dir, welche Ungerechtigkeit ist hier geschehen. Und das hat mich jetzt doch schon irgendwie gepackt, obwohl ich es jetzt nicht so erwartet hätte. Da gibt es natürlich andere Szenen davor, die schon so einen zynischen Humor irgendwie durchscheinen lassen, wo du auch wirklich witzige Szenen irgendwie drin hast. Aber das gibt da so ein paar Stellen, wo ich dachte, oh, erstaunlich.
Und es gibt auch so Entscheidungsmomente oftmals, also wo du zum Beispiel, wo Zivilisten wo Zivilisten bedroht werden und dann kannst du entscheiden, ob du denen jetzt hilfst und dadurch natürlich deine Tarnung und alles auffliegen lässt möglicherweise oder ob du da einfach vorbeigehst und halt in Kauf nimmst, dass der Zivilist jetzt dann umgebracht wird. Und das sind dann schon so, da steht man dann schon mal kurz da, wenn man sich denkt, eigentlich sind die jetzt hier, um mich als Hitman zu jagen und jetzt muss dieser Unschuldige, deswegen gerät jetzt da einfach ins Kreuzfeuer, helfe ich dem jetzt? Ist natürlich schwerer, weil ich muss dann natürlich, ich habe dann im Zweifelsfall dann wieder vielleicht eine Leiche mehr, weil ich den Typen, der den Zivilisten erschießen wollte, dann umgebracht habe oder zumindest betäubt habe, den muss ich dann wieder loswerden, damit ich nicht entdeckt werde. Also ich gehe dann schon Risiko ein dadurch und das ist dann immer dieses Abwägen zwischen Risiko oder eben doch den einfachen Weg wählen und einfach vorbeigehen, weil man sich denkt, meine eigene Tarnung ist mir wichtiger.
Also was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Hitman-Fan, also ich habe die alten so ein bisschen angespielt und kenne auch den Charakter und die Welt und alles, aber ich habe, glaube ich, keinen einzigen so komplett durchgespielt und war jetzt nie so richtig darin versunken, habe dann irgendwie oft immer das Interesse wieder verloren, aber jetzt, vielleicht kann der Micha da ein bisschen was zu sagen, wie ist denn der Hitman jetzt im Vergleich zu den alten, da gab es ja auch einige, was hat sich verändert und was ist besser geworden oder abgeschwächter geworden? Ist es leichter geworden oder was ist da der Unterschied?
Ist der Hitman deutlich redseliger geworden. Er hat vorher zwar auch schon gesprochen, aber jetzt diesmal ist die Geschichte deutlich mehr Richtung Film gegangen. Also die Filmsequenzen, es gibt auch viele, sagen wir mal, interaktive Zwischensequenzen, also wo du selbst die Figur zwar steuern kannst, aber die stark geskriptet sind. Man ist da schon deutlich mehr in so eine ich will nicht sagen Uncharted-Richtung gegangen, aber auf jeden Fall so, dass man dann den Eindruck hat, man spielt einen interaktiven Film. Was es vorher in der Form noch überhaupt nicht gegeben hat, sind diese Massenszenen, über die wir gleich unbedingt noch sprechen müssen. Ja. Hammer. Also dieses Element ist komplett gar nicht drin. Und was ein deutlicher Unterschied und was für viele auch Anlass zur Kritik ist, ist, dass die Areale zwar interaktiver und oftmals vielschichtiger sind in ihren Lösungsmöglichkeiten, aber auch abgesteckter. Und es gibt manchmal, also die Kapitel sind stellenweise in verschiedene kleinere Areale unterteilt und du kannst nicht vor oder zurück in diesen Arealen, du kannst halt nur diesen einen Weg gehen und dann gibt es manchmal so Sequenzen wie zum Beispiel Hintergassen und das besteht dann irgendwie so aus 2-3 Räumen und das war bei dem einen Hitman nicht so abgesteckt irgendwo. Hier hast du schon das Gefühl, dass du manchmal linear auf bestimmte Lösungswege, auf bestimmte Ziele hingesetzt wirst und so. Das ist alles ein bisschen mehr straightforward. Was mir persönlich jetzt eigentlich ganz gut gefallen hat, weil ich hatte bei Hitman, dem vierten Teil, da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht eine ganze Spur zu groß ist und man ewig braucht, um diese Areale zu erforschen und da auch alles irgendwie zu finden und so. Also Freiheit hin oder her, irgendwann fängt es ja auch mal an, ein bisschen an deiner Geduld zu nagen. Und ich fand das jetzt bei Absolution eigentlich ganz gut, dass man so durchgetrieben wird. Aber für die echten Hitman-Puristen ist es natürlich erstmal ein Schritt zurück.
Mhm. Absolut, ja. Es war wirklich in den alten, also das ist auch der große Unterschied, der mir aufgefallen ist, dass die alten waren halt wirklich so, du bist irgendwo hingekommen, hattest, hier ist eine Villa, mach mal. So, dann konntest du, okay, steige ich in den Wagen und lass mich mit reinfahren oder steige ich hier über den Zaun oder klette ich da durch die Kanalisation und dein Ziel war irgendwo in dieser Villa drin und du hattest im Prinzip ein riesiges Level, wo du frei rumfuhrwerken konntest. Und beim jetzigen ist es wirklich so, dass du immer wieder so kleine, etwas schlauchigere Abschnitte hast und dass du ja auch Sachen nicht mitnimmst. Also das heißt, oftmals ist es so, wenn du in dem anderen voll viel Scheiß gemacht hast, ist das völlig egal, weil sobald du diesen neuen Bereich betrittst, bist du wieder anonym und ja, kriegst eine neue Chance. Also das
obwohl eigentlich nur manchmal eine Feuertür dazwischen ist oder du betrittst aus Chinatown, vom Marktplatz ein Restaurant und dann bist du halt da wieder komplett abgeriegelt. So.
Genau, also es ist verzeihender und auch dadurch auch ein bisschen zugänglicher geworden. Also das muss man schon auch sagen, dass die Alten schon wirklich teilweise, wenn du diese riesigen Areale hast, dann hast du halt eine halbe Stunde versucht, irgendeinen Lösungsweg, bist dann kurz vorm Endboss, hast du irgendeinen Fehler gemacht, bist entdeckt worden, also vor deinem Anschlagsziel, dann musst du halt alles normal machen. Und jetzt ist es schon ein bisschen, es verzeiht halt mehr und es gibt zwischendurch Checkpoints und du musst dann eben auch nicht die ganze Mission nochmal machen, sondern nur den Checkpoint. Also es ist zugänglicher geworden. Ich kann aber verstehen, was Micha sagt, dass man eben der Meinung ist, das ist eben nicht mehr das, was Hitman-Puristen eigentlich wollen. Die wollen ja diesen riesen Abenteuerspielplatz.
Mhm. Wobei man natürlich den Schwierigkeitsgrad nach wie vor sehr hochstellen kann und dann auch trotzdem noch die knallharte Herausforderung kriegt, die vielleicht diese Puristen haben wollen. Also es gibt dem einfach und normal, ich spiele es momentan auf normal, gibt es noch drei Schwierigkeitsgrade darüber. Also Profi, Super Profi, irgendwas, was man nicht aussprechen kann. Und das sind wirklich dann, hast du null Chancen, wenn du irgendwie entdeckt wirst. Also wenn du da irgendwie einen Fehler machst, jede Kugel tötet dich, es gibt irgendwie null Hinweise und sowas alles. Und das geht dann schon wieder in die Richtung der etwas älteren Hitman-Teile, auch wenn die Areale dadurch natürlich nicht größer werden. Aber wie gesagt, also ich habe es jetzt nicht so als Nachteil empfunden und wir müssen unbedingt mal jetzt über diese Massenszenen
reden. Genau, Magic Moment, absolut. Ja. Also ich habe schon lange nicht mehr so ein Magic Moment gehabt, das hatte doch unser guter griechischer Freund Otichero hatte das doch immer in seinem Podcast Leute eingeladen, die einen Magic Moment erzählen und ich habe dann immer überlegt, was könnte ich ihm denn da mal präsentieren und ich habe einfach lang keinen mehr gehabt. So, irgendwie so einen richtigen, dass ich so einen Wow-Moment vor der Konsole hatte. Weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht stumpft man da auch irgendwie ab. Aber hier bei Hitman war das endlich mal wieder so ein
Du meinst, dass das erste Mal Chinatown betreten, oder?
Genau.
Ja,
das war nämlich. Dass man den Controller wirklich in der Hand hält und einfach nur ungläubig auf den Bildschirm guckt, was da gerade passiert.
Genau, das war genau der Moment, den ich auf der Gamescom gesehen habe, was ich in dem ersten Podcast mit Micha schon mal, wo wir drüber gesprochen haben, weil die Mission fängt ja recht langweilig an. Du stehst in so einem Hinterhof und da ist eigentlich nicht viel. Und als das habe ich auf der Gamescom, da hatte ich ja die ganze Mission vorher nicht gesehen, sondern bin direkt da eingestiegen und habe mir gedacht, oh, grafisch ist jetzt nicht so aufregend und was erzählen sie jetzt denn da von den ganzen Leuten, die da unterwegs sind und noch mehr Charaktere auf dem Bildschirm. Das ist doch nur so ein Hinterhof, so ein schlauchiger. Und dann kommst du eben da rein und dann geht eben dieses Tor auf und dann siehst du diesen ganzen China-Markt mit so viel Gewusel, dass ich auch wirklich dann auch beim zweiten Mal spielen, habe ich mir nochmal gedacht, wow, toll.
Das ist richtig. Das ist ja nicht nur Gewusel, das ist ja wirklich Leben. Also sowas habe ich in dem Spiel auch noch nicht gesehen. Diese Lebendigkeit auf diesem Chinatown, da rennen ja ungelogen, lass es 150 Leute sein, oder? Mindestens. Das ist gleichzeitig, die du alle siehst und jeder macht irgendwie was Eigenes und die brutzeln und kochen und schreien und verkaufen Hühner und Gewürze und unfassbar. Sieht richtig toll aus.
Vor allen Dingen, es ist so geil, wie interaktiv diese Menge auch ist. Es gibt, also es gibt eine Szene später an einem Bahnsteig, wo du quasi einen Zug erwischen musst, um zu flüchten und wie ungelogen, wie scheiße spannend das ist, sich in der Menge zu verstecken. Oh, ja. Und dann laufen da Polizisten rauf und runter und patrouillieren hin und her. Und es gibt dann so einen speziellen Sichtmodus, wo du dann auch einschalten kannst, wo die jetzt gerade sind und wo dich die Menge versteckt. Und trotz dieser Hilfe ist das total spannend. einfach so ganz knapp an denen vorbeizulaufen, zu hoffen, dass die Tarnung da jetzt irgendwie noch noch irgendwie wirksam ist. Und dann gibt es eine wirklich dann so einen Countdown. Irgendwann schaffst du es dann halt diesen,
das ist geil, ja.
diesen Zug, du erwartest den Zug so innerhalb von einer Minute soll der kommen oder so, und dann wird immer runtergezählt und wirklich mit jeder Sekunde wird dieses Polizeiaufkommen immer so ein kleines bisschen dichter. Und echt dieser, also ich habe geschwitzt.
Also bei dem der Countdown zeigt dir ja auch an, also zeigt dir an, wann der Zug kommt. Das heißt, du darfst nicht zu weit weggehen, weil du musst dann, wenn der Zug kommt, musst du sofort reinspringen, damit die Türen nicht wieder zugehen.
Genau.
Du darfst aber auch nicht zu exponiert schon vorne am Gleis stehen. Also es ist irgendwie so ganz schwierig, die Balance zu halten zwischen weit genug weg sein, damit man noch versteckt ist und in der Masse untergeht, aber trotzdem nah genug dran, damit man schnell reinspringen kann, wenn der Zug kommt. Und das ist wirklich so ein, man sitzt da wirklich mit schweißnassen Händen da, ja.
Und das ist genau das, was das war genau das, was man sich vom ersten oder was ich mir vom ersten Assassin's Creed versprochen hatte. Also so die ersten Previews damals von Assassin's Creed hat man ja auch gesehen, wie Ezio, nee, Altair, Entschuldigung, beim ersten, durch die Stadt läuft und die Leute so wegschubst mit dieser Marionettentastensteuerung, die es damals gab. Wisst ihr noch? Mhm. Dass man die linke Hand und rechte Hand und dann konnte man doch die Leute so wegdrücken. Und das war ja schon beeindruckend. Und das in Perfektion ist wirklich, finde ich, diese Massenszenen in Hitman. Mhm. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, die Engine kann bis zu 1000 Leute irgendwie gleichzeitig darstellen. Da haben sie ja ganz, ganz arg intensiv dran gearbeitet. Am PC wahrscheinlich sogar noch mehr.
Wahnsinn.
Ja. Also, darf ich noch kurz mal Magic Moment, oder das heißt Magic Moment, aber die für mich, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu arger Spoiler für euch, und zwar dieses Hitman-Lied, dieses Ave Maria von Schubert, was ja so die inoffizielle.
Jetzt kommt der mit der Kultur wieder an, jetzt kommt bestimmt gleich wieder eine Buchvorstellung oder
so. Nein, aber ich meine, das Ave Maria kennst du doch, oder?
Ja, ich muss mal eben eine Pfeife stopfen, einen Moment.
Ja, ich fand Ave Maria schon
so ein Kulturjingle, Achtung,
bevor es Schubert geschrieben hat, ich alter Klassik-Hipster. und das ist ja so ein Hitman, das inoffizielle Thema von Hitman, und ich fand es aber total gut, dass sie das nicht total offensiv eingesetzt haben, also dieses, ja, jetzt kommt es halt ständig und es ist immer das Gleiche, sondern es gibt wirklich eine einzige Szene, wo das kommt in dem Lied, und das ist wirklich so in dem Spiel, und das ist wirklich so eine Buff Gänsehaut, weil wenn du hörst, du hast das ganze Spiel über nicht gehört und auf einmal nach 5-6 Stunden kommt eine Szene, die, und da wird das dann so mit voller Wucht eingesetzt, dass du auch keine Hintergrundgeräusche mehr hörst, sondern nur noch diesen Song, und wo ich mir gedacht habe, toll, genau so muss man irgendwie einen Theme-Song einsetzen, dass man ihn nicht überstrapaziert und quasi verbrät, sondern er muss genau auf den Punkt dann kommen und dann muss er dir Gänsehaut machen. Und das haben sie gut hingekriegt.
Was ich richtig, richtig mag auch an Hitman Absolution, ist so diese gesamte Atmosphäre.
120%, ich sag's jetzt schon.
Aber die Atmosphäre ist für mich wirklich 120%, weil es gibt, du startest ja immer meistens in irgendwelchen Gassen und man könnte dem jetzt vorwerfen, dass es repetitiv ist, aber ich finde, es sind so viele Details in der Umgebung von Wassertropfen, die aus Rohren irgendwie raustropfen, von irgendwelchen Dämpfen, die aus Gullis rauskommen, von Wetterbedingungen, von Leuchtreklamen, von Lichtreflexionen über kleine Insekten, die durch Lampen umherschwirren, ist die ganze Beleuchtung ist sehr expressionistisch, also wenn die Sonne strahlt, dann strahlt sie nicht einfach nur, sondern sie überstrahlt immer so ein kleines bisschen, und es gibt irgendwie am Anfang ein Tutorial, ein relativ kleines Areal, wo du dich zum Beispiel durch so einen Garten durchbewegst, durch ein Gewächshaus, durch einen Vorgarten und so. Alter, wie viele verschiedene Pflanzen da überall rumstehen und wie viele unterschiedliche Möbelgegenstände und so. Also ich habe angestrengt geguckt, ob da irgendwas doppelt drin ist. Das war wirklich alles so fein und toll modelliert, das sah super überzeugend aus. Mhm. Und ich finde, das baut wirklich so eine total überzeugende Umgebung auf. Du hast nicht das Gefühl, dass diese Welt irgendwie aus einem Baukasten kommt, sondern dass sie individuell gebaut ist. Und dann haben sie auch noch viel dazu getan, um es halt auf filmisch-dramaturgische Weise so kameratechnisch so ein bisschen halt in eine Richtung zu treiben. Und da kommen halt diese ganzen Lichteffekte ins Spiel. So, dass auch manchmal so Schmiereffekte auf der Linse drauf sind. Oder du leuchtest manchmal irgendwie versehentlich irgendwie eine Lampe rein und dann gibt es einen Lensflare und so. Aber nie übertrieben, sondern immer so, dass es gerade cool aussieht. Und das gefällt mir richtig gut.
Ich weiß nicht, ob sie das
hatten. IO Interactive, ganz kurz, IO Interactive hat ja auch Kanan Lynch gemacht, und da fand ich auch einfach schon so diese Atmosphäre, dieses Dreckige, dieses Authentische irgendwie, fand ich schon so richtig, haben sie da schon richtig gut hinbekommen, und das fügt Hitman eigentlich nahtlos weiter, diese Optik.
Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hatten bei Hitman, aber wenn sie das hatten, nämlich ein Regisseur, dann ist das auf jeden Fall ein Argument dafür, wie wichtig für Spiele auch Regisseure sind, der eben auch an Kameraeinstellungen und Ähnlichem arbeitet. Also es gibt dann eben oft so Einstellungen, wo du denkst, oh, echt cool gemacht, das ist echt eine Filmeinstellung, dass zum Beispiel dass du von oben im Regen quasi eine Einstellung hast und unten laufen die Leute vorbei und du siehst so rechts und links an der Kamera die Regentropfen, wie sie nach unten stürzen. Und ich weiß nicht, wer sowas dann da entscheidet bei, ob das dann einfach der Game Director macht oder ob sie da extra nochmal einen Regisseur hatten. Aber das ist einfach ja filmisch gut auch in Szene gesetzt.
Mhm. Also laut Wikipedia ist Tore Blystad war der Game Director, der wirklich da die Fäden in der Hand hatte. Wahrscheinlich war das dann der.
Mhm. Und cool ist halt auch der Orchestereinsatz, finde ich. Der ist, ich finde, die Musik, das ist ja, man sagt ja immer, das ist dieser Inception-Sound, dieses Bäh, ne? Mhm. Aber es kommt bei Hitman einfach verdammt gut. Wenn er irgendwo aufsteht und dann einfach nur so in der Landschaft posiert und dann kommt dieses Dröhnen, dann wird der Mann einfach entsprechend charakterisiert als bedrohliche Gestalt und
fand ich. Genau, das meinte ich auch cool mit Regisseur, weil das ist ja auch was ein Filmregisseur macht, dass er dann eben sagt, so, wir nehmen jetzt die Kameraeinstellungen, dass wir zum Beispiel jetzt den Hitman so von unten zeigen, wie er irgendwie aus dem Auto aussteigt und er dann gleich ein bisschen übermenschlich wirkt, also so eine klassische Froschperspektive. Und in dem Moment blenden wir die Umgebungsgeräusche aus und hauen volle Kanne den Soundtrack rein und sowas. Und das ist einfach gut inszeniert. Also das wollte ich da vorhin mit sagen.
Ja, wirklich. Und auch so, es gibt so kleinere Actionsequenzen mittendrin, die jetzt gar nicht so in so ein Schleichspiel reinpassen würden. Es gibt da eine Stelle, wo man zum Beispiel von einem Helikopter verfolgt wird oder so. Aber ich finde, das passt gut rein. Also das ist, man hat diese Trailer gesehen. Die Kritik hat sich ja irgendwie das Spiel vorher gefallen lassen müssen, dass das zu actionreich ist. Und dadurch, dass Square Enix das jetzt published, dass da jetzt total die Hollywood-Gedöns-Kackerei rauskommt. Ich finde aber, dass es angenehm zurückgefahren ist. Also es gibt Action und es gibt Sequenzen, die diese Schleicherei aufbrechen, aber sie sind nie richtig dominant. Also sie sind immer nur dazu da, um so ein bisschen um mal Luft rauszulassen. Weißt du, du bist jetzt irgendwie eine Stunde lang rumgeschlichen, warum jetzt nicht mal irgendwie 10 Minuten lang weglaufen? Und es kommt
Luft gut rauslassen, da sind wir wieder bei den Schleichern.
Oh Gott! Weniger Zoten, sagte ein
Mann. Das sind doch keine Zoten
in einem Podcast.
Das ist sehr Männer. Ja, dann müssen wir jetzt, wie oft haben wir es jetzt gesagt? Das müssen wir 2 Euro in die Kasse. So, ich habe damit angefangen. Okay, also ich glaube, es hat uns allen sehr gut gefallen, oder?
Ja, ich würde es auch gern mehr und weiter spielen. Ich habe dann immer so ein bisschen das Problem, so ein Hitman-Kapitel am Abend ist mir dann auch schon immer genug irgendwie. Ich weiß aber nicht, warum. Also ich kann diese ganzen Lobeshymnen, die wir jetzt hier aufs Spiel geschwungen haben, alle unterstreichen. Aber es ging mir auch bei Mark of the Ninja so. Da bin ich auch noch nicht durch, weil mich Schleichspiele irgendwie so anstrengen. Man ist ja die ganze Zeit so, oh,
wisst ihr, was ich meine? Ein echter Schleicher, also quasi.
Ich bin irgendwie dann so angespannt beim Spiel, dass ich mich dann nicht entspannen kann. Und, oh Mann, jetzt alles kaputt hier.
Entschuldigung.
Um das abends bleiben.
Entschuldigung.
Wir hatten es doch neulich davon, dass Borderlands 2 einem in so einen Flow versetzt, ja, wo man irgendwie nach dem Feierabend irgendwie so gechillt weiterspielen kann. Oder eben auch Journey oder solche Spiele. Und bei diesen Schleichspielen kriege ich das irgendwie nicht hin. Da bin ich dann immer so, ah nein, jetzt ist da wieder einer, der mich irgendwie erkennt und jetzt muss ich da noch schnell das Kostüm und dann rege ich mich irgendwie auf, weil es was nicht funktioniert, dann reloade ich ein paar Mal und dann bin ich immer so heilfroh, wenn ich dann so ein Level fertig habe, dass ich dann denke, okay, und jetzt ist auch gut, jetzt schaue ich lieber irgendwie noch eine Serie oder irgendwas. Könnt ihr das stundenlang spielen, diese Spiele?
Nee, ich bin zugegebenermaßen auch ziemlich schlecht in Schleichspielen.
Ich lache nicht.
Ihr seid so kindisch. Ich suche auf diesem Wege 2 neue Podcast-Partner.
Entschuldigung.
Ich bin mal erwachsen. Vielleicht hat Gunnar und Christian noch einen Slot frei für mich.
Gut.
Unglaublich. Aber kurz Luft holen.
Lieber nicht. Alles verspielt hier. So. Alles verspielt.
Okay. Was ich sagen wollte, ich bin echt schlecht in Stealth-Spielen. So, Also Splinter Cell und so und wie heißen sie? Velvet Assassin und so, das ich übrigens auch sehr cool finde. Kleiner Tipp am Rande. Aber ich bin eigentlich nicht besonders gut in solchen Spielen, wo ich sie eigentlich relativ spannend finde. Bei mir ist es immer so, ich plane das immer und denke dann immer, ja, das musst du so machen, musst du so und das ist alles logisch durchdacht und dann ist es einfach nur ein Bedienfehler. Zum Beispiel schleiche mich an Leuten dran und bevor ich diesen Knopf drücke, um sie zu erdrosseln oder so, berühre ich die schon. Und die drehen sich natürlich um und dann wird diese Sequenz getriggert, wo du denen auf die Schnauze haust und das, also irgendwie, keine Ahnung, also mir geht dieses offensive Vorgehen wesentlich leichter von der Hand als das Rumschleichen, anscheinend bin ich das irgendwie nicht so richtig gewöhnt und was ich sehr lustig finde an Hitman und ich finde, das ist irgendwie auch wieder Humor, da kann er wirklich jede scheiß Verkleidung nehmen und keiner erkennt ihn.
Ja, genau.
Ich finde eben ganz oft, man erkennt, er wird noch zu schnell erkannt, also ich finde, weil wenn du zum Beispiel, du läufst in irgendwie so einem Gebäude rum, man ist dann später mal so ein Gerichtsgebäude, wo lauter so Gerichtsdiener rumlaufen und wirklich ewig viele Leute unterwegs sind. Und trotzdem, wenn du da rumläufst und so einen Gerichtsdieneranzug oder so eine Polizeiuniform anhast, finde ich, wirst du trotzdem noch zu schnell erkannt. Und das nervt mich dann eben manchmal, dass man irgendwie denkt, es müsste da noch leichter sein, dass man einfach einblendet in die Masse und eben nicht erkannt wird, weil man eben die Uniform hat.
Ja, aber der hat ja eigentlich diesen Barcode hinten auf dem Dings drauf, ne? Und natürlich hat er irgendwann auch ein Pflaster drüber. Aber der ist so auffällig, der Typ.
Ja.
Ist mal ein riesiger, großer Mann, der richtig bedrohlich aussieht und der verkleidet sich als weiß ich nicht, Pizzabäcker oder irgendwie irgendwas anderes total Absurdes. Oder hat manchmal auch so Kleidung an, die ihm überhaupt nicht passen. Und all die Leute laufen ihm vorbei so, ach. Es gibt ja diesen einen Modus, dass man kann ja so eine Fähigkeit einsetzen, dass man an Leuten auch dicht vorbeigehen kann. So dass sie einen nicht erkennen, so eine begrenzte Fähigkeit im normalen Modus.
Und dann man verbrennt ja dann diesen Instinkt, den sich dann immer so wie auflädt.
Instinkt, genau. Instinkt, ich glaube. Und keiner lacht.
Genau.
Wieso?
Und die immer diese Zonen hier. Und die Sache ist ja, dass du dann immer hörst, was die Leute dann denken. Und dann sagen die dann immer so Sachen wie, war das nicht dieser Typ, der neu hier? Habe ich den schon mal gesehen? Und ich denke dann immer in diesem Moment, ja, das ist ein großer, glatzköpfiger Mann mit einem Tattoo auf der Seite. Der ist schon ein bisschen auffällig. Aber gut, es ist ein Spiel. Deswegen.
Aber das ist ja das Grundproblem von allen Stealth-Spielen. Guck, so kann man nämlich die Zoten umgehen. Ein Stealth-Spiel, das, wenn es realistisch wäre, wäre es viel zu schwer. Also wenn man eben immer sofort erkannt werden würde und sofort bei der ersten Kugel stirbt, dann wäre der Spielspaß ja völlig gegen null.
Naja, und
deswegen finde ich diesen Instinktmodus, deswegen hat das Ort auch für mich so gut funktioniert, finde ich, weil da eben diese Magie-Elemente mit reinkommen, um möglichst schnell irgendwie abzuhauen und völlig abstruse Dinge zu machen. Und hier mit diesem Instinktmodus, den man dann irgendwie zusätzlich einschalten kann und der je niedriger dein Schwierigkeitsgrad ist, je mehr hast du ja davon.
Ja, stimmt. Es ist ja auch
damit oft kommt man schon absolut, wirklich sehr, sehr, sehr gut mit.
Es durch. Ist ja auch oft absoluter Slapstick. Also, dass du wirklich sagst, du bist irgendwie in einem Hinterraum, machst da Lärm, indem du zum Beispiel irgendwas gegen die Wand wirfst. Draußen stehen dann zwei Wächter und dann sagt der eine, oh, geh du mal rein, ich gebe dir Deckung, guck mal, was da los ist. Und dann geht der Wächter rein. Und da kommst du mit der schlecht sitzenden Uniform aus der Tür raus und der Wächter merkt das aber nicht. Und wo man sagen würde, in echt würde sich halt natürlich denken, hey, was ist denn das jetzt? Wenn du, der würde ja sofort bemerken, dass du ihm jetzt die Uniform geklaut hast. Ja.
Oder du bist beim Oberboss drin und der einzige Mann im ganzen Haus, der Koch, der dicke Koch mit langen, wallenden Haaren. Ja, es gibt nur einen Koch in der ganzen Villa, der Privatkoch von dem Bösewicht. Und den sperrst du ein in seiner Unterwäsche im Schrank und ziehst dir die Klamotten an und räumst als glatzköpfiger Typ einen Typen nach dem anderen irgendwie aus. Und keiner merkt und alle sagen, ah, guck mal, der Koch, der sieht aber anders aus wie sonst. Ja. Aber keiner schlägt Alarm.
Das ganze Ding ist ja voller unterschwelligen Humor für Erwachsene, finde ich.
Ja.
Also das ist so cool. Es gibt ja irgendwie eine Stelle, auch in dieser Villa, da schleißt du dich vorne an der Brüstung entlang und dann bist du im Begriff, ein Fenster zu betreten. Und da steht dann ein Typ, der via Handy mit einem Arzt telefoniert und er kriegt dann gerade die Meldung vom Arzt, dass er doch keinen Krebs hat. Was? Das ist doch kein Krebs? Oh, das ist die beste Nachricht, die sie mir bringen konnten. So großartig, mein Leben kann weitergehen. Und im Moment ziehst du an seinem Stift und schmeißt ihn die Klippe runter. Das ist so böse.
Das ist echt guter Humor da. Es gibt eine Stelle, da kommst du mit dem Auto angefahren und fährst auf so eine Fabrik zu, die einfach draußen mitten in der Wüste ist. Und dann fährt die Kamera so nach oben und zeigt eben dieses Schild. Also auch so eine klassische Filmszene, dass das Schild dann so ein bisschen wackelt, weil du so schnell vorbeigefahren bist. Und auf dem Schild steht dann Dead End. Ich meine, das heißt jetzt auf Englisch einfach nur Einbahnstraße, aber es kriegt natürlich eine schöne doppelte Bedeutung, wenn du da hinfährst, um am Ende dann alle umzubringen, die in dieser Fabrik sind da. Und also es ist wirklich immer gespickt mit so ganz viel Wortwitzen und feiner Situationskomik, was man gar nicht irgendwie denkt bei so einem Spiel.
Und es gibt da eine Stelle, wo du dich auch als Vogelscheuche verkleiden kannst. So geil. Also es gibt da wirklich nur noch in Blood Money, den Teil davor, gibt es noch eine Szene, wo du irgendwie als Clown auf einen Geburtstag gehen kannst. Aber die Vogelscheuche ist auch ein ziemlich guter Gag. Also
oder so ein riesen Bibo-Kostüm, also so ein gelbes Vogelkostüm gibt es auch irgendwie. Ich habe es nicht
gefunden. Jetzt wird es aber politisch hier.
Ach so, wegen PBS oder wie heißt das?
Ja, genau.
Okay, aber also ich finde es schon ziemlich interessant vom Humor. Also es erkennt natürlich nicht jeder und es ist auch sehr unterschwellig an einigen Stellen. Manchmal muss man zweimal hingucken, aber ziemlich gelungen, finde ich. Ja. Das immer noch so einzustreuen und aufzulockern. Jo, also 120%.
100, ja. Ganz kurze Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Hat einer von euch diesen Instinkt, wie heißt der, Contracts Mode ausprobiert, dieses, wo man dann selber Missionen festlegt und Ziele definieren kann und die kann man dann hochladen und sich da mit seinen Freunden vergleichen, online und wie offline und
du meinst? Nee, ich finde die Idee super reizvoll und endlich mal wieder was Interessantes so für den Multiplayer, aber da ich das Hauptspiel auch noch nicht durch habe, habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt.
Mhm. Geht mir genauso. Also klingt auch wirklich cool, aber ich habe jetzt erstmal vorgehabt, den Singleplayer, weil ich ja eh so schlecht bin und mir das erstmal alles antrainieren muss, müsste ich jetzt erstmal den Singleplayer spielen, um auf ein annehmbares Niveau zu kommen, um im Multiplayer überhaupt irgendeine Schnitte zu haben, deswegen.
Was ich ja schade finde, das hatten wir damals in dem Podcast doch auch spekuliert, ob es diesen Pre-Order-Bonus, den man dann da
die Sniper-Challenge.
Hatte, diese Sniper-Challenge, da ist leider nichts mehr davon im Hauptspiel drin. Ne?
Oh, schade.
Ja. Aber vielleicht gibt es eine Game of the Year Edition, die dann nächstes Jahr rauskommt und dann ist es da vielleicht mit dabei oder so. Mal abwarten.
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern. Ja.
Was für ein tolles Schlusswort.
Die Klammer. Wir haben die Klammer wieder gefunden.
Ja. Yeah. Insofern vielen herzlichen Dank, dass ihr beiden heute Morgen Zeit hattet, mit mir
gerne
über Hitman zu sprechen und noch ein paar schlechte Witze vom Zaun zu brechen. Und wir sollten wirklich diese Kasse aufmachen. Ich glaube, wir können am Ende des Jahres können wir uns einen kleinen Urlaub von leisten.
Den wir dann selber bezahlt haben, das ist auch eine tolle
Idee. Den wir dann selber bezahlt haben. Insofern möchte ich mich herzlich von euch verabschieden.
Okay.
Was ist? Manu, noch da?
Ja.
Okay,
also. War ja kein großes Verabschiedungszeremonie. Wir sehen uns ja eh wieder morgen.
Ach so.
Na gut, okay. Bis morgen.
Ciao.
Tschüss. Ciao.